Ja, ich grüße euch an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass ihr da seid. Und ich denke, in diesem Gottesdienst, da ist schon deutlich geworden, es geht heute um Licht, aber auch um Dunkelheit. Und für diesen Sonntag gibt es einen Predigttext, der steht im 2. Korintherbrief in Kapitel 4. Und das sind die Verse 6 bis 10. Der ist heute für diesen Sonntag ausgewählt worden. Und darüber wird in vielen Gottesdiensten in der evangelischen Kirche gepredigt. Und ich lese uns den Text aus der Basisbibel. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genau so hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Herr Jesus Christus, danke für diesen neuen Morgen und danke, dass du Licht in die Dunkelheit bringst. Und wir wollen dich bitten, dass du es auch heute bei uns neu wieder tust. Amen. Ja, eine kurze Vorbemerkung noch zu der Predigt heute. Es geht in der Predigt um den Zustand unserer Herzen. Es geht aber auch um unsere Zerbrechlichkeit und das, was uns bedrängt und was uns ratlos macht. Und im letzten Drittel der Predigt möchte ich gerne nochmal an Menschen erinnern, bei denen die Hoffnung größer war als die Angst. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Und ich finde, das ist doch ein wunderbares Grundprogramm Gottes. Dunkelheit soll nicht Dunkelheit bleiben. Es geht bei Gott immer um Veränderung. Licht soll in die Dunkelheit. Wenn man das mal weiterdenkt, und ich habe das ja jetzt in den vergangenen 14 Tagen gemacht, da ist mir so bewusst geworden, ein Zustand dauerhafter Dunkelheit ist für Gott nicht zu tolerieren. Da muss sich was ändern. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, um Zustände der Dunkelheit zu verändern, wählt Gott uns Menschen aus. Und das lesen wir heute in unserem Text. Da heißt es nämlich, dass Gott in unserem Inneren, in unseren Herzen damit anfängt. Er hat es in unseren Herzen hell werden lassen. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott weiß, ein helles Herz kann Veränderung anstoßen. Ein helles Herz kann Veränderung bewirken. Dunkelheit soll nicht Dunkelheit bleiben. Und ich bin der Überzeugung, helle Herzen werden ganz dringend gebraucht, um das Licht, das von Gott kommt, in die Dunkelheit zu bringen. klingt nach Aufgabe. Ja, und so ist es auch. Gott hat es in unseren Herzen hell werden lassen, damit wir sein Licht in die dunklen Räume transportieren. Ja, wir haben eine Aufgabe und daran erinnert uns Paulus auch, den Transport des göttlichen Lichts. Licht wärmt. Licht stiftet Gemütlichkeit. Licht zeigt Wege auf, lässt wachsen. Licht deckt aber auch Lüge und böse Propaganda auf. Die Eigenschaften des göttlichen Lichts sind sehr, sehr vielfältig. So wie wir Menschen auch vielfältig sind. Und die gute Nachricht für uns ist, auch wenn es eine Aufgabe für uns gibt, die gute Nachricht ist, diese Lichtkraft Gottes, die müssen und können wir selbst nicht produzieren. Wir können nicht für die Lichtkraft sorgen. Aber so eine gewisse Herzhygiene, so nenne ich das heute mal, die kommt uns zu. Denn wir sind auch verantwortlich. Ich bin verantwortlich, wessen Gedankengut lasse ich in mein Herz hinein. Ich bin verantwortlich, wem schenke ich Achtung und Gehör. Ich bin verantwortlich, in welchen Foren und Blasen halte ich mich auf. Schlägt mein Herz menschenfreundlich oder menschenfeindlich? Hängt mein Herz an Besitz und Material oder bin ich bereit zu schenken und zu teilen? Der erste Teil unseres Textes sagt uns, durch helle Herzen will Gott Veränderung anstoßen und Licht in die Dunkelheit bringen. Und dennoch erleben wir dunkle Phasen in unserem Leben, dunkle Episoden im gesellschaftlichen Miteinander. Dunkelheit ist Teil dieser Welt. Da ist, Uwe hat es eben auch benannt, Zerbruch in unserem Leben. Da ist Mutlosigkeit, da ist Angst, Verzweiflung, körperlicher und seelischer Schmerz, ganz spürbar und real in unserem Leben. Und Paulus redet nicht drumherum. Paulus sagt sehr, sehr deutlich, wir sind brüchig, wir sind verletzlich, wir sind verwundbar und wir spüren diese Verwundbarkeit auch. Sie geht nicht an uns vorbei. Ich lese uns einen kurzen Abschnitt des Textes nochmal aus der Guten Nachricht Bibel, weil diese Übertragung das sehr persönlich macht. Da heißt es ab Vers 7, ich trage diesen Schatz, also das göttliche Licht, diese göttliche Lichtkraft, in einem ganz gewöhnlichen zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ihr kennt das ja schon so ein bisschen von mir, dass wenn ich predige, meistens den Text nehme, der vorgegeben ist, aber trotzdem auch immer versuche, so eine eigene Reflexion oder so was Persönliches auch mit hineinzubringen. Und das möchte ich heute auch tun, denn diese Worte, die Paulus da gesprochen hat, er ist ratlos, er fühlt sich bedrängt, er wird eingeengt, das habe ich vor einigen Tagen auch sehr stark gespürt. Beklemmung und Ratlosigkeit. Ich fühlte mich nach einer Radionachricht neulich sehr belastet. Da höre ich mittags im Rundfunk bei uns in der Küche von einem Treffen hinter verschlossenen Türen. Davon, dass Menschen Pläne schmieden, Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, aus diesem Land abzuschieben. Ich höre, während mein kleiner Sohn im Kinderzimmer schlummert, von Deportationsfantasien. Und was ich da höre, bedrängt mich zutiefst. Andere Hautfarben, andere Nationalitäten, Menschen, die sich für Geflüchtete engagiert und eingesetzt haben, sollen in einen Musterstaat nach Afrika abgeschoben werden. Deportationsfantasien kurz vor dem Mittagessen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Da fühle ich mich gewürgt vom Bösen, ich denke an Menschen, um die ich mich sorge, und ich gehe gedanklich zurück in das letzte Schuljahr. Mir erscheinen vor dem inneren Auge Texte, die wir im vergangenen Schuljahr im GL- und Religionsunterricht gelesen haben. Texte, die leider aktuell sind. Drei kurze Ausschnitte habe ich euch mitgebracht aus meinem Religionsunterricht. Die NSDAP und die Kirche. Aus dem Programm der NSDAP vom 24.02.1920. Punkt 24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Aus einem Gespräch Hitlers 1933. Zunächst gilt es, Frieden mit der Kirche zu machen. Doch das wird mich nicht abhalten, mit Stumpf und Stiel, mit all seinen Wurzeln und Fasern das Christentum in Deutschland auszurotten. Man kann entweder Christ sein oder Deutscher, beides kann man nicht sein. Schließen werde ich mit einem Diktat in einer Volksschule von 1934. Wie Jesus die Menschen von der Sünde und Hölle befreite, so rettete Hitler das deutsche Volk vor dem Verderben. Jesus und Hitler wurden verfolgt, aber während Jesus gekreuzigt wurde, wurde Hitler zum Kanzler erhoben. Während die Jünger Jesu ihren Meister verleugneten und ihn im Stiche ließen, fielen die 16 Kameraden für ihren Führer. Die Apostel vollendeten das Werk ihres Herrn. Wir hoffen, dass Hitler sein Werk selbst zu Ende führen darf. Jesus baute für den Himmel, Hitler für die deutsche Erde. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine schlechte Nachricht lautet, dieses Gedankengut will wieder an die Oberfläche. Und ich frage mich und ich frage die christliche Kirche, lassen wir das zu? Dunkelheit. Aber heute ist auch von Licht die Rede. Ich denke auch an Menschen, die ebenfalls im vergangenen Schuljahr eine bedeutende Rolle in meinem GL- und Religionsunterricht gespielt haben. Drei möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich denke zum Beispiel an die junge Vikarin, Pfarrerin in Ausbildung, Katharina Staritz. Sie protestierte im Alter von 38 Jahren mit einem Rundbrief an die Pfarrer in Breslau gegen die Sternverordnung. Die Sternverordnung von 1941 war eine Polizeiverordnung, die Folgendes vorgesehen hat. Juden, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift Jude. Er ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen. Diese junge Vikarin schrieb die Pfarrer in Breslau an und protestierte gegen diese Verordnung. Wegen dieses Rundschreibens wurde sie von ihrem Dienst entbunden, aus Breslau ausgewiesen, sie wurde verhaftet und sie wurde ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eingeliefert. Doch dort stärkte sie Mitgefangene durch geistliche Handlungen. Sie bereitete kleinere Andachten vor, feierte Gottesdienste, sprach Segen zu. Sie war ein Licht in der Dunkelheit. Ich denke auch an die Geschwister Hans und Sophie Scholl, die an der Universität von München mit Flugblättern gegen das Nazi-Regime protestierten, die verhaftet wurden und sehr bündig und schnell einen harten Prozess bekamen und mit einem Freund, einem dreifachen Familienvater, mit der Guillotine hingerichtet worden sind. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer als evangelischen Theologen, der dem rollenden Rad des Naziterrors in die Speichen fiel, um weitere Opfer zu verhindern. Was haben diese Menschen gemeinsam? Trotz Dunkelheit und dem Bösen, das sie hautnah spürten, hatten sie eine lebendige Hoffnung. Sie hatten einen tieferen Sinn für das Leben in ihren Herzen. Mensch, so einer jungen Frau wie Sophie Scholl, der ging es doch nicht um Klicks oder Likes. Die hat sich doch nicht um sich selbst gedreht. Die hatte eine viel größere Vision für das Leben. Bonhoeffer war frisch verlobt, ein begnadeter Musiker, ein Menschenfreund. Der stand mitten im Leben. Katharina Staretz war 38, als sie den Mut hatte, einen Rundbrief zu verfassen. Und ich frage mich, was ist mit mir? Was heißt denn Jesus-Nachfolge im Kalenderjahr 2024? Was heißt das ganz konkret? Ich hatte neulich mal ein nettes Gespräch mit Ben David über eine Predigt und ein Wort habe ich noch erinnert und gesagt, Konkretion, das ist ganz wichtig, dass es am Ende konkret wird. Und das ist tatsächlich so. Was heißt denn Jesus-Nachfolge konkret? Wegschauen, es wird schon nichts passieren? Und was bedeutet dieser göttliche Auftrag, von dem wir heute hören sollen, mit einem hellen Herzen Licht in die Dunkelheit zu bringen? Glaube ich das wirklich, dass in mir ein Schatz liegt, wie Paulus das sagt? Eine Kraft Gottes, ein Licht Gottes? Und wie reagiere ich in sozialen Gefügen, in denen ich mich aufhalte? Kindergruppen, Fitnessstudio, gemütliche Kaffeetafel im Familienkreis. Wie reagiere ich, wenn plötzlich anderen Volksgruppen pauschal schlechtes Benehmen unterstellt wird? Wie gehe ich damit um, wenn ich höre, dass Menschen zu Sündenböcken gemacht werden und plötzlich verantwortlich sein sollen für Probleme? Schweige ich? Rede ich? Wie gehe ich damit um, wenn plötzlich sehr, sehr bibeltreue Christen auf mich zukommen und mir von Südländern und ihrem angeblichen Verhalten erzählen? Da muss ich mir doch bewusst machen, Gott, dem ich innere und äußere Freiheit hier verdanke, ist Südländer auf dieser Erde gewesen. Und wir sollten uns doch vielmehr die Frage stellen, wie ist Jesus eigentlich so weiß geworden? Und wie sieht es mit meinem Herzen aus? Wie hell ist es da noch? Ist da noch dieses helle Licht, als ich vielleicht Jesus kennengelernt habe oder Jesus mich gefunden hat? Ist es da noch so hell und menschenfreundlich, wie Gott sich das wünscht? Ich schließe mit einem Gebet. Jesus Christus, du Menschenfreund, erleuchte unsere Herzen an diesem Morgen neu. Paulus beten wir wissen oft nicht mehr weiter, aber wir möchten deiner Lichtkraft vertrauen. Und wir danken dir, Jesus, dass du für uns betest, dass unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe nicht aufhört. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied »Kommt, atmet auf, ihr sollt leben«.